Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des DTTA Podcasts, moderiert von Daniel Ringlepp und mir, Manuel Hoffmann. Heute zu Gast ist mein früherer Kollege Dustin Gesinghaus. Dustin erklärt, wie er es schaffte, vom Honorartrainer im Westdeutschen Tischtennisverband zum Bundestrainer der männlichen U19 zu werden. Er spricht sehr authentisch über seine Arbeitsweise und wie er es schafft, bei bis zu 4 Einheiten pro Tag sich selbst und die Spieler weiterhin zu motivieren. Er erklärt außerdem, wieso er aktuell, Zitat, Chaos trainieren lässt und dabei aber die Entwicklung der Grundtechnik nicht vernachlässigt. Für mich war das Gespräch wieder super interessant, da ich das letzte Mal vor circa 2 Jahren mit Dustin in der Halle stand und er seine Art und Weise, wie er über Tischtennis denkt und wie er auch Training gibt, schon wieder weiterentwickelt hat. Deswegen denke ich, ist es auf jeden Fall wertvoll, in dieses Interview reinzuhören. Und jetzt viel Spaß!
Okay, herzlich willkommen, Dustin, bei uns am Podcast.
Dankeschön.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit nimmst, Dustin.
Gerne.
Dustin, wir starten immer mit einem kurzen Warm-up. Und da würde ich dich bitten, so kurz in 1 bis 3 Sätzen zu antworten. Wir werden das dann gegebenenfalls später noch vertiefen. Und unsere erste Frage ist immer, welches war der talentierteste Spieler, mit dem du gearbeitet hast?
Ich habe mir die Folge von Eva angehört, wo es auch darum ging, in möglichst kurzen Sätzen zu antworten. Ich nehme sie mal einfach als Orientierung für die Bewältigung dieser Aufgabe. Ich glaube, sie hatte auf diese Frage schon so knappe 5 Minuten, hat sie schon erzählt. Nee, es ist bei mir, also mit so vielen Spielern habe ich ja noch nicht gearbeitet und ich würde jetzt glaube, dass es naheliegend ist, dass es aktuell wahrscheinlich André Erlsmeyer ist, der momentan der talentierteste Spieler ist. Wobei ich schon auch dazu sagen würde, dass es ja schwierig ist, das tatsächlich zu definieren, weil das ja schon unterschiedliche Ausprägungen hat. Aber da können wir gerne später nochmal näher drauf eingehen.
Dann die zweite Frage von mir. Muss man ein guter Spieler gewesen sein, um ein guter Trainer sein zu können?
Ich könnte mich jetzt selber kündigen quasi, wenn ich sage ja, weil ich war es nicht. Ich glaube, dass es hilft. Ich bin mir sehr sicher, dass es ein Vorteil ist, wenn man ein guter Spieler war und dass es den Einstieg leichter macht. Ich glaube, es ist aber kein Ausschlusskriterium, wenn man es nicht war.
Würdest du jetzt direkt schon sagen, mit Blick auf deine Karriere, wo du, sag ich mal, wo es dir schwieriger gefallen ist oder wo du jetzt sagen würdest, da hättest du Vorteile gehabt, wärst du ein guter Spieler gewesen?
Ja, immer der Einstieg. Also immer, wenn du neu bist irgendwo, das ist immer schwieriger erstmal, weil also gerade wenn du jung bist und auch als Trainer noch keine Erfolge vorzuweisen hast, also dann nicht darüber irgendein Standing erreicht hast. Das war in Bayern so zu Beginn, dass es deutlich schwieriger war bei den größeren Jungs, weil die gedacht haben, okay, was will er mir jetzt erzählen? Woher soll er das wissen? Und war jetzt beim neuen Job hier beim DTTB genauso am Anfang. Das heißt, der Einstieg ist definitiv schwieriger. Und dann glaube ich schon, dass es auch ein bisschen hilft in so Betreuungssituationen, wenn du manchmal weißt, okay, ich stand schon mal selber an der Stelle, kann man vielleicht ab und zu noch ein bisschen besser nachvollziehen, auch wie derjenige sich fühlt, der da gerade im EM-Finale steht. Das hilft sicher auch, wobei ich glaube, dass man das mit genug Erfahrung und wenn man häufiger die Situation hatte mit einem Spieler und den besser kennenlernt, glaube ich, kriegt man das irgendwann kompensiert.
Okay, gut, dann gehe ich zur nächsten Warm-up-Frage. Gibt es so eine Art Lieblingsübung, die du am häufigsten im Training spielen lässt?
Nee, also vor 2 Jahren habe ich in einem Interview für den Bayerischen Tischtennisverband, oder vor 3 Jahren war es wahrscheinlich schon, habe ich mal 2-2 geantwortet. Einfach weil ich eigentlich damit sagen wollte, dass man ja 2-2 auf 20 verschiedene Wege spielen lassen kann. Also ich glaube nicht, dass das Gerüst oder die Übung an sich so maßgeblich ist. Also ich glaube, dass man mit verschiedenen Ballwegen und Übungen trotzdem ganz viele verschiedene Schwerpunkte bearbeiten kann und dass dann der Ballweg an sich schon manchmal gar nicht mehr das Allerentscheidende ist, je nachdem, worauf man hinaus will. Also gerade wenn man so Techniktraining oder Techniken verbessern will, kann man das mit 2-2 wahrscheinlich ähnlich gut machen wie mit Rückhand, Mitte, Rückhand, Vorhand oder Falkenberg. Kommt halt einfach darauf an, wie man die Übung spielen lässt und wo man den Schwerpunkt setzen möchte.
Okay, nächste Aufwärmfrage. Trainierst du lieber im männlichen oder im weiblichen Bereich?
Dafür müsste ich mal im weiblichen Bereich gearbeitet haben. Also aktuell würde ich jetzt mal sagen, im männlichen Bereich, weil ich viel mehr damit gemacht habe und mir das sehr viel Freude bereitet. Würde aber jetzt auch nicht ausschließen, dass das nicht auch mit Damen oder Mädchen genauso viel Freude machen könnte. Deswegen kann ich das schwer beantworten.
Okay, gut. Gehen wir später auch noch mal ein bisschen tiefer drauf ein auf das Thema Training. Jetzt kommen wir zur letzten Warm-up-Frage. Danach sind wir dann, denke ich, auch gut aufgewärmt. Und zwar, welches war denn dein größter Misserfolg bislang als Trainer?
Das ist schwierig. Ich habe ja, es lief bisher ganz gut. Also zum Glück bisher, da freue ich mich sehr und bin sehr dankbar dafür. Relativ häufig irgendwie bin ich ganz, ganz zufrieden oder ganz glücklich nach Turnieren irgendwie wieder nach Hause gekommen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich noch nicht so viele hatte in meinem Leben. Also so wahnsinnig lang mache ich das ja jetzt auch noch nicht. Deswegen würde ich wahrscheinlich dazu übergehen zu sagen, dass so einer der größten Misserfolge war, dass ich vor, boah, 6 Jahren oder so, würde ich sagen, da habe ich im Verein noch was gemacht, mit meinem Heimatverein und damals beim LTV Lippstadt hieß der Verein oder heißt er immer noch, und war dort auch mitverantwortlich für so einen jungen Spieler und der sollte Abwehrspieler werden und irgendwie hat das nicht am Ende so richtig gut funktioniert. Und da habe ich viel Zeit damals investiert und habe viel Herzblut drin gehabt, um dem da irgendwie zu helfen. Und das hat aus mehreren Gründen am Ende nicht so richtig gefruchtet. Ich glaube, der spielt immer noch, aber jetzt nicht wirklich hochklassig. Und das war wahrscheinlich so irgendwie ein größerer Misserfolg. Aber ja, ist jetzt nicht so einfach, da jetzt irgendwie so ein Ereignis rauszunehmen bei irgendeinem oft großen Turnier oder so, weil das lief bisher zum Glück ganz ordentlich meistens.
Sehr gut. Ja, gut, dass du es erwähnst. Wir wollen jetzt im ersten Teil ein bisschen auf dich eingehen und wie du überhaupt Trainer geworden bist. Du sagtest zwar, deine Trainerlaufbahn ist noch nicht so lang, trotzdem bist du ja irgendwie zu dem Bundestrainerjob gekommen. Ja, erzähl mal, wie hat es angefangen und ja, wie war der Werdegang bisher?
Ja, ich habe irgendwann im Verein, ich habe sehr früh im Verein angefangen. Also so mit 16 Jahren habe ich schon Nachwuchstraining gemacht bei mir im Heimatverein und habe schon geholfen, weil unser Haupttrainer ein bisschen älter geworden ist und Hilfe brauchte. Und dann bin ich früher gekommen und habe so Kindertraining gemacht. Und hatte da ein bisschen Glück, weil da war dann ein Spieler dabei, der sich ganz gut entwickelt hat, der dann irgendwie in so einen BTV-Kader kam, der dann diese BTV-Stützpunktmaßnahmen besucht hat, also so Landesleistungsstützpunkte eingeladen wurde, wo der Papa ihn immer nicht so gut fahren konnte beruflich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann fahre ich dich dahin und guck mir das Training an, was du da machst, und habe den so ein bisschen begleitet und bin dann über diese Schiene auf einmal da immer bei diesem Stützpunkttraining gewesen und habe dazugeguckt und war da erstmal nur bei und habe immer geguckt und so habe da einen meiner wichtigsten Wegbegleiter oder Wegbereiter, vielleicht eher sogar kennengelernt mit Stefan Schulte-Kellinghaus, der hier im Verband der Cheftrainer ist im BTTV, schon seit sehr langer Zeit. Und der hat mich dann quasi irgendwann gesagt, okay, sitzt hier die ganze Zeit rum, dann mach halt irgendwas. So, dann musst du halt irgendwie zumindest mal ein Aufwärmprogramm oder so. Dann habe ich am Anfang immer nur so Aufwärmen gemacht. Und, der Manu weiß noch aus bayerischer Zeit, ist wirklich die Aufgabe, die ich am wenigsten gerne gemacht habe, weil ich da nicht so kreativ bin, wie er das immer war zum Beispiel. Das heißt, ich habe mir dann immer irgendwas aus den Fingern gesogen, was so Aufwärmen anging. Und dann irgendwann hat er mir so ein kleines Kind für Balleimer dazugestellt und gesagt, ja, mach halt da was so. Und so ging das dann immer weiter. Habe ich das gemacht. Ein Jahr, anderthalb Jahre, glaube ich, sogar irgendwann. Immer einen Tag mehr irgendwann. Und dann war ich so fast 4 Tage, 5 Tage die Woche beim WTTV als Honorartrainer. Und dann kam irgendwann die Möglichkeit, sich in Bayern zu bewerben. Die haben eine Stelle ausgeschrieben. Da habe ich mich drauf beworben, weil ich habe die A-Lizenz gemacht zu dem Zeitpunkt oder war in der A-Lizenz-Ausbildung. Hatte schon so für mich im Hinterkopf, vielleicht kann man das machen, wollte eigentlich Lehrer werden ursprünglich, aber dann so gedacht, okay, vielleicht auch ein Weg im Tischtennis so, das macht mir Spaß, finde ich gut. Ja, und dann hat es mit Bayern geklappt. Und dann war ich Kollege von Manu für, ich glaube, 1,5 Jahre, insgesamt 2,5 Jahre, glaube ich, in Bayern gewesen. Und so kam ich dann in diesen Job und hatte immer Glück, dass ich Menschen an meiner Seite hatte, die mir entweder sehr früh vertraut haben, die mich Fehler machen lassen haben, die mir Verantwortung gegeben haben. Hatte wirklich viel Glück mit den Menschen, die mich geprägt haben, mit Stefan und dann Christi ganz extrem noch in Bayern, von der ich sehr, sehr viel noch auch Tischtennis inhaltlich noch mehr mitgenommen habe, als das vorher der Fall war. Das heißt, hatte da einfach viel Glück mit den Menschen, die mit mir gearbeitet haben, für die ich arbeiten durfte, und die mir da, ja, diesen Job überhaupt ermöglicht haben. Sonst ohne die wäre ich ganz sicher jetzt nicht hier.
Okay, ja, ist ja doch schon dann einiges, auf das du da zurückblicken kannst. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema Mitspielern arbeiten. Da haben wir mal so eine provokante Frage. Arbeitest du lieber mit dem talentierten, unmotivierten oder dem motivierten, untalentierten Spieler?
Was ist denn die Frage wäre ja jetzt, was ist denn jetzt ein untalentierter oder ein talentierter Spieler? Das ist ja, boah, da kann man, könnte wahrscheinlich 20 Leute fragen und ihr kriegt irgendwie 20 verschiedene Antworten mit zumindest mal leichten verschiedenen Ausprägungen oder Wertigkeiten in den einzelnen Eigenschaften. Ich glaube, beides ist nicht so optimal. Also, ich glaube, es ist mit beiden nicht so einfach. Aber lieber arbeiten. Also ich sag mal, das einfachere Arbeiten ist wahrscheinlich der motivierte, untalentierte Spieler, weil ich finde es sehr, also ich glaube, dass ich habe ja mal mit einem relativ unmotivierten, sehr talentierten Spieler arbeiten dürfen, der sehr früh sehr erfolgreich wurde in Deutschland, der auch dann EM, eine WM im U15-Bereich gespielt hat, der aber immer so ein bisschen das Problem hatte, dass er nicht so wahnsinnig gerne trainieren wollte und so ein bisschen einfach da so, ja, nicht so diesen Zugang für sich gefunden hat, zu sagen, na, ich will das jetzt unbedingt, sondern hatte dann immer noch so andere Dinge im Kopf, wo er sagt, das ist auch wichtig, das ist auch wichtig. Ich glaube, dass das, wenn das zu einem bestimmten Zeitpunkt dann nicht irgendwann mal Klick macht im Kopf oder man tatsächlich mal durch irgend so ein Ereignis vielleicht dann nochmal so eine Überzeugung bekommt, dass es doch der richtige Weg sein könnte, dass das, egal wie talentiert du bist, dann keine Zukunft haben kann. Also ich glaube, dass sie einfach irgendwann aufhören werden, zwangsläufig. Weil du machst diese Entbehrungen und dieses Pensum, was du fahren musst, irgendwann, egal wie talentiert du bist, du wirst ein Mindestpensum irgendwann mal fahren müssen an Stunden in der Woche. Die machst du nicht, wenn du das nicht gerne machst und wenn du nicht Bock darauf hast. So, und diese Lust zu vermitteln, das ist, glaube ich, eine der größten Schwierigkeiten. Also das ist, glaube ich, die Königsklasse, wenn du als Trainer es schaffst, da jemanden so viel Lust und Leidenschaft und Energie zu geben, dass der am Ende eine eigene intrinsische Motivation bekommt, das halte ich für schwierig oder häufig auch sogar unmöglich. Und der motiviert ist und untalentiert, der bleibt zumindest dabei. Und da ist dann eben die Frage, wie weit kriegt man so jemanden? Also wie wenig talentiert ist der wirklich oder was heißt das? Wie eingeschränkt ist der? Wenn du natürlich überhaupt nicht mit Rotation und Drehung umgehen kannst und gar nicht siehst, was passiert, dann hat auch derjenige sein natürliches Limit, aber der bleibt zumindest sehr wahrscheinlich dem Sport erhalten.
Ich würde noch mal gerne bei dieser motivierenden Trainingsatmosphäre nachhaken. Da hattest du jetzt gesagt, das ist schwierig, quasi einen Spieler von außen zu motivieren. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, hast du so ein, zwei Tipps, vielleicht doch, wie du eine gute Trainingsatmosphäre schaffst, damit diese Motivation überhaupt entstehen kann?
Also es ist schwierig, glaube ich, auf Dauer, will ich damit sagen. Also ich glaube, du kannst Leute natürlich vereinzelt für gewisse Zeiträume nochmal motivieren und anschieben. Aber jemand, der so ganz grundsätzlich keine Motivation hat, den dazu zu bekommen, dass der Leistungssport macht und das über Jahre, über Jahrzehnte, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich persönlich, also ich würde, ich, also mein Weg zumindest da drin, das in den Einheiten dann zu schaffen, weil natürlich erstmal setze ich Motivation bei denen, mit denen ich arbeite, voraus, weil ich glaube, dass ich mittlerweile das Glück habe, auf einem Level arbeiten zu dürfen, mit Sportlern arbeiten zu dürfen, die schon 17, 18, 19 sind, die diesen Weg jetzt schon lange gehen, die wissen, worum es geht, die davon mittlerweile auch leben oder nur dafür leben. Und da setze ich erstmal eine grundsätzliche Motivation voraus. Also das heißt, motivieren ist nicht mein Hauptarbeitspunkt mehr. So, das passiert bei mir nicht mehr so häufig, dass das nötig wird, zum Glück. Wie ich das immer gemacht habe, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist Energie, so dass du selber als Trainer einfach energetisch auftrittst, dass du da bist, dass du aufmerksam bist, dass die merken, dir geht auch nichts durch die Lappen, sondern du bist halt einfach bei jedem da. Die haben alle das Gefühl, der brennt gerade hier komplett, der ist völlig dabei. Und das versuche ich. Also das mache ich schon, seitdem ich das mache. Also ich bin eigentlich immer wahnsinnig engagiert und immer sehr, also man macht am Tag 3 bis 4 Einheiten momentan so. Das ist relativ viel, aber irgendwie geht das gerade so noch ganz gut. Und ich glaube, dass die sich alleine schon deswegen häufig gar nicht erlauben wollen, unmotiviert aufzutreten, weil sie halt merken, okay, der da gerade brennt auch voll. Der ist ja auch bei der dritten Einheit und der gibt immer noch voll Gas und ist immer noch voll da und ist mal laut und mal leise, je nachdem, was gerade nötig ist. Und alleine das, glaube ich, hilft schon sehr, dass die so merken, okay, jetzt reiße ich mich zusammen, wenn es mal gerade schwerfällt. So, also in diesen schweren Phasen bin ich jetzt mal, okay, ich reiß mir zusammen, weil der da vorne gibt auch Vollgas. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man da das Ganze möglichst mit viel Engagement, Energie und vor allem mit viel Auftreten und Anwesenheit versucht, ein bisschen anzuschieben, um auch am Ende authentisch zu sein oder also authentisch muss es sein. Das heißt, es gibt natürlich auch unterschiedliche Typen. Das kann man auch unterschiedlich darstellen. Das muss nicht mal laut sein. Das kann auch leise sein. Das ist, glaube ich, zwischenmenschlich kann man das so oder so steuern. Aber zumindest bist du dann, wenn du dann jemandem sagst, ey, warum machen wir das jetzt hier gerade? Warum trainierst du jetzt die dritte Einheit nicht? Oder warum lässt du dich jetzt gerade hängen? Dann merkt der in dem Moment, okay, wenn der das sagt, das passt, weil der macht es ja auch gerade. So, es ist einfach, es ist glaubwürdiger. So, es ist viel glaubwürdiger, als wenn ich von denen erwarte, ihr strengt euch die ganze Zeit an und gebt 180% und ich selber sitze aber einfach nur in der Ecke die gesamte Einheit oder sage jede dritte Einheit ab, weil ich selber müde bin, dann kann ich das von denen nicht so erwarten, einfach, weil ich nicht glaubwürdig bin. Und das halte ich für sehr wichtig in diesem Thema. Motivation und auch Alltag betreuen. Ich meine, die trainieren ja auch zwei, drei Einheiten pro Tag. Und natürlich ist das irgendwann mal zäh. So, und irgendwann mal körperlich auch mal müde und ermüdend und dann auch geistig mal irgendwie durch. Und dann muss man natürlich, finde ich, immer noch vorangehen und selber einfach dann in dem Fall Vorbild sein, in diesem Bereich zumindest.
Da würde ich ganz gerne mal anschließen. Du machst ja jetzt den Job knapp über 2 Jahre. Wie schaffst du denn dauerhaft zu brennen? Also, weil ich finde, das ist eine der schwierigsten Aufgaben als Trainer, wenn man das hauptberuflich macht und wie du 3, 4 Mal am Tag in der Halle steht. Und ich habe auch aus eigener Erfahrung mich da teilweise auch schwer getan, dann immer 110% zu geben, wie jeder andere Mensch, glaube ich auch. Aber wie schaffst du es?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Also auch ich bin, also gerade so in diesen Pausen, ich meine, ihr erwischt mich jetzt gerade in einer Pause zwischen den Einheiten, bin ich durchaus ziemlich platt manchmal und auch so sehr so, nee, wenn jetzt so Trainerkollegen hier kommen und so, bin ich manchmal so ein bisschen abweisend, weil ich so dann denke, weiß, okay, ich brauche jetzt gerade mal kurz meine Ruhe. So. Das heißt, ich nehme ja so ein bisschen meine sozialen Pausen vor allem, dass ich halt auch weiß, wenn ich eine Pause habe, brauche ich auch Pause von Menschen und Kommunikation, sondern brauche eben so Zeit für mich dann in dem Moment mal. Und die nehme ich mir sehr bewusst und sehr viel, wenn ich es brauche. So, das heißt, die Pausen sind für mich sehr wichtig zwischen den Einheiten, dass ich da weiß, ich kriege das hin. Und am Ende glaube ich erstens, ich kann es noch nicht so gut beurteilen, weil ich mache es noch nicht so lange. Ich kann mir vorstellen, dass das in 4, 5 Jahren viel schwieriger ist. Und momentan läuft es halt, gerade schon gesagt, läuft es auch ganz gut und erfolgreich. Das hilft natürlich auch, weil man halt sieht, okay, wofür macht man es? Und dann sieht man, okay, es hat funktioniert. Das ist tierisch motivierend, finde ich, für mich selber. Also dafür liebe ich diesen Job, dass man was macht. Und dann ist man mit den Sportlern unterwegs und sieht, okay, der hat das besser gemacht, der war da erfolgreicher. Das ist für mich so die größte Motivation, die ich daraus ziehe. Und das hat mir bisher sehr geholfen, dieses Feuer weiter irgendwie am Lodern zu halten. Auch wenn ich jetzt nicht, also das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sagen würde, dass das immer hin, also dass das immer funktioniert. Sondern es gibt auch Phasen, wo du halt, ich fliege jetzt morgen in die Slowakei kam irgendwie letzte Woche von der EM aus Linz zurück und dann geht es irgendwie zur WM nach Schweden und dann im Dezember nach Japan für 2,5 Wochen so. Also es gibt auch Phasen, wo das schwierig ist. Und wo ich dann selber auch merke, ah, diese Einheit bin ich jetzt nicht ganz so glücklich mit mir gewesen, so, weil da hätte ich jetzt mehr geben können vielleicht.
Gut, ich glaube, dann können wir das Thema so abhaken. Du sprachst auch gerade von der Königsdisziplin im Tischtennis. Ich finde, auch als Königsdisziplin zu bezeichnen ist, wie man wirklich Kindern das Tischtennis beibringt. Jetzt bist du nach Bayern gekommen damals, mit einem bisschen anderen Ansatz auch, als Christi und ich damals gefahren sind. Und ich glaube, es hat dir sehr viel gebracht, einen anderen Blickwinkel zu sehen und auch mir deinen. Wie würdest du denn aktuell mit einem Anfänger ran oder starten?
Ja, komplett. Ich erinnere mich noch sehr gut. Wir waren irgendwann mal abends unterwegs und du hast mir München ein bisschen gezeigt, als ich angefangen habe. Und da haben wir genau über dieses Thema gesprochen und über viele so Unterschiede auch. Ich bin sehr westdeutsch geprägt, würde ich jetzt mal sagen, im Kern. Das heißt, es ist ein bisschen, also Westdeutschland wird ja immer, ich glaube, das Wort Philosophie ist sehr groß, ist zu groß immer für dieses Ganze drumherum. Am Ende trainieren sie einfach im Kern ein Ticken spielnäher, aber kommen halt trotzdem auch auf ihre Wiederholungen. Also ich glaube, da wird immer ein bisschen viel zu viel draus gemacht auch. Nichtsdestotrotz bin ich schon der festen Überzeugung, dass man viel mit Wiederholungen arbeiten muss am Anfang, dass man viel auch im 1:1 arbeiten könnte. Also ich glaube, gerade Techniktraining ist viel auch Individualtraining. Ich halte das in der Gruppe für nicht so einfach, wenn man mit 10 kleinen Kindern versucht, Techniktraining zu machen. Es ist, glaube ich, nicht einfach, ist möglich, aber nicht einfach. Ich glaube, effektiver ist natürlich ein individueller Zugang, den man aber einfach auf der Ebene häufig nicht logistisch hinbekommt. Ich meine, so Vereine haben jetzt auch nicht 6 Trainer zur Verfügung für 12 Spieler. Das heißt, da muss man manchmal andere Wege finden. Ich würde mittlerweile immer mit Rückhand anfangen, weil ich bin ein großer Verfechter dafür zu sagen, man muss viel, ich würde immer erstmal mit Rückhand Topspin und Rückhand, also Rückhand Konter und dann Rückhand Topspin irgendwie starten, weil ich glaube, dass das die einfachere Technik ist im Erwerb, so rein physiologisch müsste es einfacher sein. Glaube auch, dass das, also dass jetzt aktuell erfolgreiche Spieler über eine sehr gute, also in Deutschland erfolgreiche Spieler, wenn wir jetzt Ovtcharov nehmen, wenn wir Dang nehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie gerade André so am Kommen nehmen, die haben alle eine sehr hohe Stabilität so in diesen ersten Bällen im Rückhandbereich, die sind sehr sicher, die haben ein gutes Passivspiel, die können da einfach auch mal einen Ball einfach halten und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir uns manchmal ein bisschen zu viel verlieren drin in diesem Thema. Wir müssen schon sehr früh mit übernehmen und es wird sehr früh sehr kompliziert und es wird sehr früh sehr anspruchsvoll und dann sieht man am Wochenende, hey, die haben jetzt eine geile Rückhandbanane gespielt und dann will man das natürlich auch irgendwie mal mit seinen Spielern machen. Ich glaube, wir sind da zu früh, zu anspruchsvoll und kompliziert. Also ich glaube, die Basics sind gar nicht so schwierig. Die sind gar nicht, die sind über, zu über, also die sind, glaube ich, überschaubar. So, man muss ein beidseitig, muss man einen Block können, man muss beidseitig irgendwie dann mal einen Topspin lernen, Schupf ist wichtig und dann kann man schon erstmal anfangen. So, und damit kann man schon mal erstmal spielen. Und bis man das erstmal beigebracht hat, dauert es auch. Aber da sollten wir uns, glaube ich, nicht zu früh schon aus dem Fenster lehnen und alles ein bisschen zu komplex machen und uns zu viel inspirieren lassen von dem, was im Spitzentischtennis passiert. Erstmal eine Basis legen so und natürlich, wie sich die Beine bewegen, habe ich es gar nicht genannt, aber wie natürlich die Beine sich zwischen den Bällen und zu den Bällen bewegen. Und wenn man das schon mitgegeben hat, dann ist das eine Basis, auf der man alles aufbauen kann. Also wo man dann Richtung Spielsystem irgendwann mal dann im älteren Bereich denken kann, etc. Aber ich würde immer erstmal mit Rückhand, also ich starte erstmal mit Rückhand Konter, dann geht es Richtung Rückhand Topspin, dann kann man noch als nächstes schon Schupf dazu nehmen und dann kann man schon erste Übungen spielen. Und dann im Laufe dessen dann irgendwann die Vorhand mit dazu nehmen, wobei die Vorhand halt einfach unter dem Größenwachstum dann deutlich mehr leidet und immer wieder neu adjustiert werden muss. Das ist bei Rückhand ein bisschen weniger so.
Hey, dazu noch von mir die Frage, wie gehst du in der Materialausrüstung und Richtung Schlägerhaltung vor? Was sind so da deine Vorlieben?
Ein Neutralgriff zu beginnen, also einen sauberen Neutralgriff erstmal. Und das entwickelt sich dann mit der Entwicklung des Spielsystems, geht es dann schon Richtung Vorhand- und Rückhandgriff, also zwischen geht es dann irgendwann Richtung Umgreifen. Aber erstmal zum Start hätte ich das nicht für nötig. Und Material, wichtig ist nur, dass am Anfang, mal also für mich, ich bin kein so richtiger Material-Nerd und Junkie so, also ich bin da sehr basic unterwegs und finde, dass die am Anfang bloß nicht zu schnelles spielen sollen und bloß nicht zu hartes spielen sollen. Also die sollen schon am Anfang was spielen, wo sie selber arbeiten müssen am Ball. So, also weil wenn das Problem ist, wenn man den direkt so einen 50 oder 53 Grad Belag auf ein Offensivholz mit Carbon außen drückt, dann machen die so eine kleine Mini-Bewegung und der Ball fliegt halt schon einen Meter weg. Das heißt, die lernen quasi nie wirklich mit dem Ball zu arbeiten, weil der Ball halt den Schläger super schnell verlässt. Und das halte ich am Anfang für den Technikerwerb als kontraproduktiv. Also ich glaube, man muss schon zu Beginn mit Allround-Holds, etwas weicheren Sachen, dass man einfach erstmal, okay, du musst halt am Ball was tun, du musst selber Beschleunigung aufbauen, damit der Ball auch wirklich die Strecke ja, hinter sich bringt zur gegnerischen Tischhälfte. Und dann kann man je nachdem, was der so Vorlieben, was für Vorlieben der so mitbringt, wenn er einen sehr schnellen Armzug hat und schon früh viel Tempo erzeugen kann, kann er vielleicht mit Vorhand schon auch früher was etwas Schnelleres spielen oder Härteres spielen. Aber das ist dann was Individuelles und da muss man den Zeitpunkt dann gut abpassen, wo man dann anfängt, ein bisschen härter zu werden. Ja.
Jetzt hattest du schon erwähnt, ne, dieses zum Ball beschleunigen, Kraft auf den Ball übertragen, ist dir sehr wichtig. Da interessiert mich jetzt noch, wie kommunizierst du da mit deinen Spielern? Wie machst du das für die verständlich? Hast du da ein paar Tipps für uns oder auch wie du dir allgemein Feedback von den Spielern einholst?
Also erstmal viel reden, also erstmal viel unterhalten, viel fragen, also sehr, sehr viel fragen vor allem. Ich frage in der Regel häufig und viel und will auch von denen Feedback bekommen, wie sich das jetzt körperlich angefühlt hat oder was die so wahrgenommen haben im Laufe dieser der Technikausführung, wenn man ja, wenn man schon eine Technikvorstellung hat, so, also wenn die schon wissen, so grob, okay, so soll das aussehen. Das kann man ja über entweder Demonstration, das mache ich ein bisschen weniger gern, weil ich einfach selber nicht so gut gespielt habe. Und da bin ich immer kein Fan von, wenn Leute, die das nicht können, Sachen viel vormachen, so, weil Kinder lernen ja dann doch auch durch Gucken viel, auch so unterbewusst. Und ich glaube, wenn Trainer eine schlechte Technik vormachen oder ein Fehlerbild in ihrer eigenen Technik vormachen, dass das sehr schnell auch in die Technik der Kinder mit übergeht. Deswegen bei Demonstrationen dann eher mit Vorbildern arbeiten und ja, hier in Düsseldorf ist es einfach, weil wir hier einfach sehr viele gute Spieler haben. Da kann man dann einfach mal sagen, guck dir das mal an und dann hat man schon mal eine Vorstellung im Kopf. Und dann bei der Ausführung immer wieder nachfragen, wie hat es sich angefühlt, wo war dein Schläger beim Ausholen, so, das ist ganz verblüffend, wenn man mit denen darüber spricht. Wo die ausgeholt haben, dann kriegt man meistens Antworten, die ganz weit von der Realität weg sind. Also Jugendliche haben dann ganz häufig so dieses, ja, aber ich habe doch schon über dem Kopf ausgeholt, so, also so ganz extrem das Gefühl, dass sie ganz hoch sind. Und dann zeigt man ihr das Video und dann denken die, das ist aber von letzter Woche oder also das hast du jetzt nicht gerade aufgenommen. Also es ist erstaunlich, wie weit weg die Realität von der eigenen Vorstellung, dem eigenen Körpergefühl bei vielen Leuten ist. Und diesen Realitätsabgleich, der tut gut. So, den sollte man häufig machen, dass man halt weiß, okay, hier, du siehst das hier auf dem Video, wie hat sich das bei dir angefühlt? Und guck mal, da stecken jetzt 20 Zentimeter zwischen. Das ist schon ganz schön viel. Vielleicht kriegen wir es jetzt mal schrittweise hin, dass wir 5 Zentimeter nur noch weniger haben oder so. Also, das heißt, schon auch immer wieder diese Bewegungsvorstellung in die Realität holen. Und da eben über viel, wo ist dein Gefühl? Wie willst du das machen? Dann klassisch passiert das dann am Balleimer bei mir. Also ich mache das eigentlich immer nur am Balleimer. Solche Sachen oder viel sowas am Balleimer dann mit. Weil man dann natürlich auch mit dem Zuspiel ein bisschen steuern kann. Also das ja gerade so bei Beispiel Beitreffpunkt zu spät, wenn ich dann anfange und den so mit ein bisschen Unterschnitt halb hoch, halb lang einspiele, dann kommt halt der Beitreffpunkt nach vorne. So, weil den kann man nicht fallen lassen. Das ist schwer. Das heißt, das wird halt zwangsläufig dann ein bisschen mehr nach vorne geschoben. Also man kann ja auch über die Art des Zuspiels dann zwingende Situationen schaffen und ein bisschen unterstützen dabei.
Sehr gut. Ja, dann weiter in der Entwicklung von Spielern. Ich kann mich noch an die Sprachnachricht erinnern, die ich dir hier vor kurzem geschickt habe und du die mit "Es kommt drauf an" geantwortet hast. Nee, nee, alles gut. Genau dahin will ich. Da ging es um die Banane und jetzt meine Frage wäre aber, es ging um zwei sehr verschiedene Spielsysteme. Ein Spieler, der die Banane fast ausschließlich einsetzt und der andere dann gar nicht. Wie gehst du denn an so ein Spielsystem ran oder an die Entwicklung eines Spielsystems bei einem Spieler?
Ich glaube, dass der Charakter da sehr wichtig ist. Also ich glaube, dass das viel auch Charakterfrage ist, mit welcher Ausprägung ich anfange. Also ich habe jetzt diese beiden Spieler, die ich dir gerade genannt habe, die sind charakterlich sehr unterschiedlich. Der eine ist im Kern jemand, der, also wenn, den kannst du jetzt zum Beispiel mit so jemandem wie Morrigan weniger bezaubern, der findet das auch geil, wenn der da mal einen absticht und so. Aber der kriegt vor allem, ist der im siebten Himmel, wenn da jemand mit 800 km/h auf das Ding draufspeist und damit ein Loch in den Schläger brennt auf der anderen Seite, dann findet er das so richtig geil. Also das ist für den ist das Größte, wenn das Ding nach vorne beschleunigt wird und ja, im Bestfall geht der Ball kaputt, weil er so hart gespielt wurde. Das heißt, der ist so von seiner ganzen Grundauslegung deutlich aggressiver und will einfach viel früher den Punkt machen. Und für den ist sowas wie eine Banane dann notwendig. Und zwingend notwendig, dass das mit drin ist, weil der sein Spielsystem niemals über ich habe erstmal zwei ruhige Kontakte und ich gucke erstmal und schaue den so ein bisschen auszuspielen und so. Das wird nicht passieren, sondern der muss mit dem ersten Kontakt schon Party machen auf dem Tisch. So, der muss mit dem ersten Kontakt schon dem anderen sagen, hey, ich bin jetzt hier der, ich klopp dich an die Wand. So, das ist so, das ist einfach charakterlich drin. Und der andere Spieler, der gar keine Banane nutzt oder wenig Banane nutzt, ist ganz anders. So, der ist so deutlich zurückhaltender, weniger risikoreich, so möchte lieber über ein bisschen über Ausplatzieren, der versteht das Spiel ganz gut und kommt dann eher über so eine solide Basis. Und der für den ist so ein Rückhandflip dann schon eine Überwindung eher, weil er in seinen Augen ein höheres Risiko damit eingehen würde, als wenn ich nochmal vielleicht eher einen kurzen Ball spiele oder einen Schub spiele, wo ich ein bisschen Zeit bekomme. Das heißt, ich glaube, es ist einmal Charakter, ist schon eine Frage, so, wie möchte ich spielen, wie bin ich gepolt? Und dann gibt es natürlich auch motorische Dinge. So jemand, der ein bisschen größer ist, der kommt vielleicht einen Ticken bessere Winkel zum Flip. Jemand, der sehr langsam ist in der Vor-Zurück-Bewegung, hat ein tierisches Problem mit Flip, weil der Ball schneller auf dich zurückkommt. Das heißt, da ist es vielleicht eher unpraktisch, wenn der mit Flip arbeitet, sondern der muss sich vielleicht erstmal ein bisschen Zeit verschaffen. Das heißt, es ist auch eine Frage von motorischen, körperlichen Fähigkeiten, von der Athletik. So, wie weit bin ich athletisch eigentlich schon, um gute Banane zu spielen? Und es ist auch eine Frage von Spielintelligenz im Sinne von, kann ich überhaupt den Schnitt lesen, der da auf mich zukommt? Also, ich glaube, es ist in der Tendenz immer noch ein bisschen einfacher oder du machst zumindest nicht direkt einen Fehler, wenn du passiv an den Ball gehst und den Schnitt nicht hundertprozentig gut liest. Dann kannst du immer noch ein bisschen aussteuern und spielst halt vielleicht einen etwas schlechteren Schupf, aber kommst dann vielleicht über eine gute Basis oder einen guten Block, ein gutes Passivspiel, trotzdem noch irgendwie eine Chance, einen Ballwechsel zu gewinnen. Jemand, der mit einer Banane mit Risiko dran geht und den Schnitt gar nicht gut liest, der hat in der Regel macht er direkt einen Fehler damit. Also es wird deutlich schwieriger, weil du ja eine Banane dann auch nicht, in der Regel zumindest aktuell noch nicht so, speziell selten eine langsame Banane. So, also gibt es auch. Ja, also ist auch mittlerweile mehr und mehr vielleicht drin und gehst ein bisschen seitlicher dran, aber die ein bisschen mehr Tempo erzeugen wollen, die müssen ja auch den Schnitt sehen, die müssen ja auch ein bisschen checken, okay, wie gehe ich denn dann mit der Banane wann dran, damit ich überhaupt fest spielen kann auf so einem Ball. Ich glaube, es hat viele Faktoren, sehr individuell, wie wichtig eine Banane im Rückschlagspiel ist. Und ich glaube, dass du heutzutage auch ohne Banane sehr, sehr erfolgreich und auch Weltspitze spielen kannst. Also ich habe dir das in der Sprachnachricht gesagt, ich habe jetzt gegen Felix Nebrun einmal betreuen dürfen. Da mussten wir uns kein einziges Mal über seine Banane unterhalten, weil er so gut wie keine gespielt hat. Also, weil er einfach wenig bananen, sondern eigentlich fast immer nur lang anschubt.
Ja, spannend. Daran ansetzen würde mich jetzt nochmal, du hattest es gerade schon erwähnt, dieses als Trainingsmittel auch mal die Bälle halb hoch, halb lang einzuspielen. Gibt es noch vielleicht weitere interessante Trainingsmethoden oder Übungen, die du besonders effektiv findest und viel einsetzt?
Ja, also besonders und interessant ist jetzt immer eine Definitionssache. Also ich weiß jetzt nicht, wie besonders oder interessant dann diese Sachen sind. Was ich zumindest mache und was ich jetzt gehört habe von den Jungs jeweils, was die vorher noch nicht so kannten oder was sie selten gemacht haben, das habe ich auch in Bayern auch noch nicht gemacht. Zum Beispiel, wenn wir Aufschlag-Rückschlag-Übungen spielen, dann spiele ich sie ausschließlich mit 2-2 Aufschlägen, aber nur eine Seite spielt. Das heißt beispielsweise, die Übung ist Vorhand-Eröffnung, Rückhand-Nachspielen, ganz einfach jetzt irgendwie langer Schub von Vorhand, Rückhand-Nachspielen. Dann ist es eben so, wenn ich Aufschlag habe, ist der Rückschlag langer Schub von Vorhand. Und wenn der andere Aufschlag hat, dann lege ich einmal seinen Aufschlag kurz und kriege dann den langen Schub von Vorhand. Das heißt, ich kriege quasi beide Situationen. Ich habe die Situation, die ich will, einmal als Aufschläger und als Rückschläger innerhalb der Übung und immer wieder auch wechselhaft, also immer wieder wechselnd, alternierend, also in unserem normalen Tischtennisrhythmus eben. Das habe ich, mache ich zum Beispiel ganz exzessiv bei Vorbereitungen für Wettkämpfe. Also so eine EM-Vorbereitung findet eigentlich nur Aufschlag-Rückschlag-Übungen in diesem Rahmen statt. Und da habe ich zumindest, haben die Jungs gedacht, das haben sie vorher so noch nicht gemacht oder haben sie vorher selten so gemacht in ihrem Leben, dass man das normalerweise 2-2 Aufschläge gibt schon viel, aber in der Regel wechselt dann auch mal direkt die Aufgabe mit dem Aufschlag. Das aber jetzt auch nichts, also jetzt auch nicht so weltbewegendes, ne? Also es ist jetzt halt, also vielleicht eine Kleinigkeit einfach nur. Ich fange viel früher mittlerweile mit Aufschlag-Rückschlag an in Einheiten, viel früher als vorher. Also ich habe selbst, also maximal eine Übung, die ohne Aufschlag-Rückschlag läuft. Und selbst die meistens schon gar nicht mehr komplett. Ich bin
Warum?
deutlich, wie bitte?
Warum?
Weil ich glaube, dass sich Tischtennis so entwickelt hat. Also ich glaube, wir müssen mehr Chaos haben. Also ich glaube, wir müssen mehr mit Chaos arbeiten und mehr mit Unregelmäßigkeiten arbeiten, auf dem Niveau, wo ich gerade arbeite. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir sehr früh schon solche klassischen Übungen wie zwei Drittel Rückhand gegen zwei Drittel Rückhand so als Einstieg schon spielen. Dass die schon sehr früh daran gewöhnt sind, dass Ballwechsel aufgemacht werden und nicht mehr so ganz strukturiert geöffnet werden, sondern einfach, du wirst lang angehackt und dann musst du in der Lage sein, aus jeder Position überall hinzuspielen. Ich habe das Gefühl, das wird immer relevanter und gerade diese europäischen Nachwuchsspieler, die so ein bisschen im Kommen sind, so wenn wir jetzt die De Bruyne nehmen, die leben genau von diesem Chaos in Anführungsstrichen, was sie verursachen. Weil du wirst da lang angehackt von Felix, der Schupf hat wahnsinnig viel Unterschnitt. Also es ist die Öffnung, du kriegst den nicht fest eröffnet, diesen Ball. Und dann geht er halt mit frühem Balltreffen auf dieses Ding drauf und kickt dich da in alle Richtungen an. Und du musst irgendwie klarkommen. Du kriegst die ganze Zeit Druck. Und wir trainieren immer, also ich glaube, viele trainieren immer noch sehr häufig so, okay, wir starten mit 2-2, dann haben wir vielleicht mal sowas wie ein oder zwei oder mit der Ecke oder so. Und dann kommt vielleicht mal eine Ausschlag-Rückschlag-Übung. Ich glaube, wir müssen direkt uns dran gewöhnen, dass wir viel früher schon auf Unterschied eröffnen müssen, dass wir viel früher schon in der Lage sein müssen, unregelmäßig zu arbeiten. Und eben trotzdem einen stabil frühen Balltreffpunkt zu haben, weil der leidet eben immer am schnellsten unter diesen Dingen. Also wenn der André da gegen den Felix spielt, der hat jetzt drei Sätze ganz gut mitgehalten, zwei Sätze wurde überrannt. Und am Ende diese zwei Sätze, wo er überrannt wird, du merkst halt, er kriegt mit diesem ersten Kontakt schon nicht genug Druck aufgebaut, kriegt mit der Öffnung schon nicht genug Druck aufgebaut und dann zieht sich das immer weiter, er wird immer später und Felix kriegt immer mehr Zeit und noch mehr Zeit. Und das ist dieses Zeitgewinnen ist, glaube ich, gerade essentiell, um besser zu sein. Ich glaube, wir müssen besser darin sein, Zeit zu gewinnen. Ich glaube, wir müssen besser Zeit nutzen als die anderen am Tisch. Und das muss man eben schon früher trainieren und dafür muss man so ein bisschen Wohlfühlzone aufbrechen, weil es natürlich komplett außer Komfortzone für die Spieler ist. Weil die finden das am Anfang gar nicht geil, weil die sagen, die haben kein Gefühl für die Einheit, ich habe kein Gefühl. Ich habe einen Kollegen bei mir, den Manu kennt den auch sehr gut, der jetzt mittlerweile ja auch seit einem Jahr in Düsseldorf trainiert. Für den ist das nicht so einfach, so eine Umstellung. So, der braucht so sein Gefühl und will so seinen Touch haben, aber auch der schafft das mittlerweile. Also, man kann das üben, aber man muss das halt einfordern, viel früher schon.
Ja, das wäre jetzt meine Anschlussfrage daran gewesen. Heißt, die Spieler fühlen sich dann jetzt damit dann wohl und du schaffst es auch, dann, wie du es anfangs erwähnt hattest, viele Bälle zu spielen.
Sie fühlen sich am Anfang nicht wohl und manche fühlen sich auch gar nicht wohl. Aber das ist auch okay, weil die fühlen sich auch am Tisch dann nicht wohl, wenn die gegen Leute spielen, die das ausnutzen. Und die Aufgabe ist es eben, die dahin zu bekommen, dass es sich irgendwann wie Wohlfühlen anfühlt. So, dass es irgendwann in dem Moment ist, wo man das merkt, okay, jetzt läuft das schon ein bisschen flüssiger. Und ich kriege schon langsam den Wechsel unregelmäßig Rückhand Mitte, kriege ich langsam besser hin. Und mein Ellbogen ist nicht immer ganz hinten drin bei Vorhand, sondern ich kriege trotzdem eben die Hand vorne und kann so ein bisschen das Tempo mitnehmen. Und das ist ein Erziehungsprozess. So, das dauert einfach ein bisschen, bis da erstens die technischen Fähigkeiten da sind, weil das ist anspruchsvoll. Das ist für mental, kognitiv anspruchsvoll. Ich habe jetzt einen NK1-Lehrgang vor der EM angefangen. Mein Co-Trainer Marcel Hübner hat den dann zu Ende gemacht, aber ich habe den angefangen und ich habe nur also alle sechs Einheiten, die ich gemacht habe mit den NK1ern, habe ich nur so gemacht. Also die habe ich immer so angefangen und immer eher so dann mal so Beinarbeitssachen vielleicht mal nach hinten geschoben, aber eigentlich immer so angefangen. Und die Rückmeldung nach fünf, sechs Einheiten war, das waren die anstrengendsten 3 Tage, die sie jemals hatten bei diesen Lehrgängen, weil es aber kognitiv einfach super anspruchsvoll ist, weil du dir keine Müdigkeit erlauben kannst. Wenn auch als Blockspieler dann die Übungen, wenn du 2 Drittel gegen 2 Drittel spielst, gibt es keinen passiven Part, es gibt kein Ausruhen, ich block einfach mal erstmal, das findet nicht mehr statt. Und das ist hart, aber ich glaube, dass es ein bisschen sich dem, also dass die Entwicklung ist, die Tischtennis das gerade international macht und wo man hin muss und wo man schon früher auch die Leute dafür auch sensibilisieren muss, dass sie das spielen können und wollen. So, das fängt nicht erst mit 18, 19 an, sondern das kannst du auch schon mit 16, 15, 16 anfangen, da ja, zumindest mal eine Aufmerksamkeit hinzulenken, dass die checken, okay, das ist wichtig und ich fange nicht mit 18 das erste Mal an, eine unregelmäßige Übung am Anfang zu spielen und fühle mich deswegen total scheiße, sondern habe das vielleicht schon ein paar Mal in meinem Leben gemacht.
Ich habe da auch noch eine Anschlussfrage. Du hast auch gerade erwähnt, dass so die klassische Aufteilung eines passiven und eines aktiven Spielers in der Übung mittlerweile nicht mehr so trennscharf ist, wie es früher mal war. Inwieweit nutzt du das als Trainingsmittel oder ist es Standard bei euch schon?
Es gibt das, also wenn man es konsequent durchgeht, dann gibt es das ja gar nicht mehr. Also wenn man es konsequent durchgeht, gibt es kein Passiv-Aktiv mehr in dem Moment. Weil wenn ich 2 Drittel gegen 2 Drittel spiele, sind beide aktiv. So, dann haben beide den Wunsch, mit dem Ball zu arbeiten. Das heißt, das findet dann in diesem klassischen Sinne so gar nicht mehr statt, wenn man es ganz konsequent durchzieht. Das mache ich auch nicht immer, weil da sind wir bei dem Thema dann Müdigkeit. Ich ja auch, ja. Ich habe ja nicht nur eine Einheit am Tag, sondern ich muss ja auch so eine ganze Woche irgendwie mit denen gestalten. Und die haben dann keine Ahnung, haben dann in der Woche 12 Einheiten. Da kann ich nicht 12 Mal einfach immer draufhauen, sondern manchmal muss ich dann auch mal bewusst wieder so ein bisschen, okay, komm, wir gehen jetzt mal zumindest mal kognitiv ein bisschen weniger anspruchsvoll und damit die mir nicht am Ende am Donnerstag schon tot umfallen, weil sie am Sonntag noch spielen müssen. Das heißt, ich muss ja ein bisschen auch da Belastungssteuerung machen. Aber ganz konsequent gesehen gibt es kein Aktiv-Passiv dann mehr in dem Moment, sondern auch der Passivspieler hat immer die Aufgabe, dass er mitarbeiten muss, wenn es, also ist dann quasi aufgelöst, dieses alte Haben. Und ich bin auch zum Beispiel mittlerweile extrem so, dass jede regelmäßige Übung, wenn man sie mal spielt, wird auf jeden Fall in Rückhandhälfte gespielt und nicht mehr in Rückhand. Sondern dann hat der, also er muss zumindest derjenige, der theoretisch blockt, kriegt dann zumindest Rückhandhälfte als Aufgabe. Um da auch noch mal so eine etwas unregelmäßig, so eine kleine Unregelmäßigkeit mit reinzubekommen. Aber ganz konsequent gedacht gibt es so passiv, aktiv nicht mehr, wie das eigentlich früher vielleicht häufiger noch der Fall war. Also ich versuche viel Chaos zu schaffen auf dem Tisch, um quasi den Leuten zu ermöglichen, dass sie irgendwann, dass das irgendwann nur noch Chaos für den Gegner ist und nicht mehr für sie, weil sie selber diejenigen sind, die es auslösen und die dann wissen, wie man dieses Chaos beherrscht. So, das ist so ein bisschen der, mein aktuell jetzt oder seit einem Jahr oder so der Ansatz, den ich versuche, mit denen ich hier regelmäßig arbeite, dann ja, durchzuziehen.
Ja, daran anknüpfend, wie siehst du dann die Entwicklung so, sagen wir mal, in den nächsten 10 Jahren? Wo wird es hingehen?
Na, genau so, glaube ich. Also ich finde es schwer zu sagen, weil es passiert ja doch schon immer sehr viel mehr, als man denkt. Also es entwickelt sich ja schon viel. Tischtennis wird ja wirklich, ist ja wirklich ständig in Entwicklung. Es gab eine Zeit, da haben sie alle Banane gespielt, dann haben sie alle noch lang geschupft, dann haben sie alle lang aufgeschlagen. Da sind wir jetzt gerade noch so ein bisschen mit drin in diesem Thema, okay, viel lang aufschlagen und so. Es gibt ja immer irgendwie diesen Trend, es wird vielleicht immer die Zeit kommen, wo dann doch ein Forehandflip irgendwann mal wieder relevanter wird. So, also ich glaube, das ist schwer vorherzusagen, aber ich bin der Meinung, dass man, dass du nicht mehr Weltspitze werden kannst, wenn du nicht in der Lage bist, tischnah von überall hinzuspielen. Also zumindest quasi technisch so stabil bist, mit frühen Balltreffpunkten tischnah dem Gegner unter Zeitdruck zu setzen. Und dieses tischnah ist dafür relevant oder entscheidend, weil das ist ja das, also warum rennen die Leute weg? Weil es denen, weil sie entweder zu spät sehen, was passiert, also quasi entweder zu schlecht antizipatorisch sind, also zu wenig erkennen, was passiert und dadurch Zeit gewinnen müssen. Oder weil deren Bewegung oder deren Beschleunigungsaufbau zu lange dauert und sie dafür Zeit gewinnen müssen und deswegen mehr Platz brauchen. Und dieses mehr Platz brauchen, weil man mehr Zeit gewinnen muss, weil man halt eine längere Bewegung braucht, um Beschleunigung aufzubauen, das ist, glaube ich, irgendwann nicht mehr zeitgemäß. Tippe, wäre jetzt meine, würde ich mir jetzt, also ich glaube, das jetzt schon nicht mehr wahnsinnig zeitgemäß. Also ich glaube, dass man jetzt schon mit einer kürzeren Bewegung früher trotzdem immer noch viel Beschleunigung aufbauen muss. Und das ist halt körperlich oder athletisch anspruchsvoll, dass man das hinbekommt. Aber zum Beispiel so jemand wie Calderano, der immer noch ein wahnsinnig gutes Tischtennis spielt, logisch Weltspitze, seit Ewigkeiten Weltspitze ist. Ich finde, dass man bei Olympia ganz gut gesehen hat, so diesen Vergleich. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, hat er, glaube ich, gegen Felix das Spiel um Platz 3 gemacht. Und hat da, glaube ich, war da relativ chancenlos, wenn ich das so richtig im Kopf noch habe, weil eben genau das war, der steht halt 2 Schritte weiter weg als Felix. So, und Felix macht das am Tisch und er versucht, das von weiter weg zu machen. Ja, und damit glaube ich, dass man da ganz gut so modernes gegen etwas älteres Tischtennis gesehen hat in diesem Spiel. Und ich tippe, würde sagen, dass es mehr in die Richtung geht, wie das gerade in Frankreich gehandhabt wird. Mal sehen, lass uns das in 10 Jahren nochmal anhören. Vielleicht ist auch völliger Quatsch und alle stehen wieder einen Meter nach hinten und schwingen die Vorhand durch. Und dann wird derjenige, den ich gerade meinte, der gerne mit 800 km/h das Ding durchflippen will, der wird sagen, geil, das ist genau mein Sport. Und ja, da jemand anderes, der vielleicht ein bisschen feinfühliger und eine feinere Klinge hat, wird sagen, was machen die ganzen hier? Das ist ein bisschen brachial, was hier passiert. Wer weiß das schon.
Sehr gut. Ja, die Frage freut mich, dass ich die stellen darf, denn wir haben ja schon das ein oder andere Mal in der Halle zusammengestanden. Wer wäre denn der perfekte Co-Trainer? Und da gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort jetzt. Beziehungsweise gibt es denn ein Vorbild als Trainer oder würdest du mit einem Trainer nochmal sehr, sehr gerne in der Halle stehen? Entschuldigung.
Ja, also der perfekte Co-Trainer wäre natürlich Manu Hoffmann.
Ja,
Das
danke.
muss ich ja jetzt auch zwangsläufig sagen. Wobei ich auch ohne Ironie sagen würde, dass ich glaube, so weit weg wäre der Manu tatsächlich gar nicht von meiner Traumvorstellung von einem Co-Trainer. Weil für mich ist sehr wichtig, dass ich einen Co-Trainer habe, der zumindest ein bisschen besser spielen kann als ich. Also der in der Lage ist, ein bisschen was mitzuspielen, mal so. Das kann der Manu definitiv noch. Dann gibt es halt Dinge, die ich nicht so gut kann, wo ich nicht so gut bin drin. So. Also ich habe es schon gesagt, dieses Thema so Aufwärmen, Abwärmen mache ich nicht so gerne. Ich kümmere mich ehrlicherweise lieber um die weiße Kugel so und bin da echt nicht so ganz kreativ drin. Und da bin ich froh. Ich habe jetzt mit Marcel Hübner einen fantastischen Co-Trainer, wo ich ganz glücklich und dankbar für bin, weil der ist da perfekt drin. Also der ist super kreativ, der hat immer wieder irgendwelche Spielchen auch, damit die Stimmung irgendwie am Laufen bleibt. Der kann das sehr, sehr gut. Ich bin nicht so wahnsinnig gut da. Also ich versuche zumindest den Abstand zu den Jungs ein bisschen zu halten, so dass ich halt nicht so nah bin. Auch das versuche ich und da bin ich ganz froh, wenn ich einen Co-Trainer habe, der da ein bisschen näher ist, so der also so ein bisschen mehr auch einen Spaß mal mit denen macht und so, damit die da einfach auch eine Person haben, wo sie sich so ein bisschen auch mal ja auslassen können, wenn irgendwas scheiße läuft oder sowas. Das können sie bei mir auch theoretisch, aber durch dieses Amt, was ich habe, ist das immer irgendwie mit ein bisschen mehr Berührungsängste verbunden, auch wenn ich das selber, glaube ich, nicht so ausstrahle oder nicht möchte zumindest. Aber es ist einfach leider so. Das heißt, am Ende will ich jemanden haben, der mich einfach sehr gut ergänzt und wo Unzuverlässigkeit ist super wichtig. Also ich bin ganz schlecht da drin, wenn jemand ja kurzfristig Dinge absagt oder nicht pünktlich ist oder so. Da bin ich leider sehr penibel und sehr kleinlich. Das weiß Manu auch noch aus Bayern. Da haben wir immer wieder das Thema gehabt mit den Jungs, mit Pünktlichkeit frühmorgens und sowas zum Frühtraining. Ja, das fand ich immer tierisch nervig, wenn das nicht geklappt hat. Ja. Und wenn ich um meine Halle stehen möchte, ey, es gibt viele. Also viele so auch alte, viele auch vor allem ältere Trainerpersönlichkeiten, die schon viel erreicht haben und erfolgreich waren. Also ich bereue es sehr oder finde es sehr schade, dass ich nie mit Dirk Huber in der Halle aktiv stand, der ehemalige WTTV-Trainer, der so Leute wie Walter, Duda, Mengel so mitentscheidend geprägt hat und be begleitet hat, der auch eine ganz eigene Art von Tischtennis hatte und gesehen hat, der habe ich nie aktiv als Trainer gesehen. Es gibt so Leute wie ja so Amisic, so diese Legendennamen, wo du sagst, okay, die haben schon so viel Erfolg in ihrem Leben gesehen und begleitet. Das finde ich immer wahnsinnig interessant. Also ich liebe das eh, bei anderen Trainern zu hospitieren und denen zuzuschauen. Ich finde das super spannend. Ich war jetzt in Lüttich, da ist Dubo Skoric, auch ein Kroate und ehemals Trainer von Charleroi, mit Jean-Mi Saif und so viel gemacht. Und der ist jetzt so in seinen, ich glaube auch so, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, wahrscheinlich so vielleicht seine drittletzte Trainerstation. Wahrscheinlich ist er die letzte, tippe ich mal, aber wer weiß das schon. Aber der ist auf jeden Fall jetzt gerade so, und man merkt ihm so richtig so seine Lebenszufriedenheit an im Training und er strahlt so eine Ruhe und so eine Souveränität aus und trotzdem ist er so verbissen, wenn es darum geht, Leute besser zu machen. Das finde ich so beeindruckend. Also, und mit diesen Leuten würde ich gerne noch mal in der Halle stehen, bin aber auch mit denen, wo ich aktuell in der Halle stehe, wirklich sehr glücklich. Also mit Rossi und auch Scheyong und Lars. Das sind alles Leute, die so viel mehr schon gesehen haben. Das hilft mir total in meiner Entwicklung. Ja, ganz enorm sogar.
Ja, und was sind dann deine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele als Trainer?
Das ist schwierig, weil sich das auch irgendwie immer wieder ändert, muss ich zugeben. Also ich mache das nicht so. Wahrscheinlich hätte ich diese Frage, hätte ich vor 2 Jahren, hätte ich diese Frage in Bayern noch oder vor 2,5 Jahren, hätte ich die ganz, ganz anders beantwortet, als ich sie jetzt beantworten würde, was so ein mittelfristiges Ziel oder so angeht. Das heißt, ich glaube, dass sich im Leben Dinge super schnell auch ändern können und alles komplett über den Haufen geworfen werden kann. Ich habe jetzt gerade ganz akut das Ziel, dass ich versuchen möchte, diese 4 Jungs, die ich hier begleite, so gut es geht, in den Erwachsenensport zu bekommen, dass die irgendwann in der Lage sind, ja, die Erwachsenen, die etablierten deutschen Nationalspieler zu nerven, anzugreifen, die so ein bisschen auch den so ein bisschen Druck zu machen von hinten, dass die so ihren Weg in den professionellen Sport finden. Ich bin da auch ja, schon, ich glaube, ich bin da sehr nervig für die auch. Also ich bin hab da schon sehr, also ich gebe erstens ein hohes Tempo selber vor. Also ich habe immer so eine gewisse, ich bin immer sehr gehetzt, glaube ich. Das ist manchmal auch nicht gut und nicht gesund, aber ich bin immer sehr gehetzt mit allem. Ich finde immer, dass alles schneller geht und schneller sein muss, als es aktuell geht. Das nervt mich tierisch, wenn das nicht klappt so. Dann bin ich auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch nicht der netteste Trainer in dem Moment. Aber so was jetzt zum Beispiel, André hat jetzt gerade irgendwie, kommt jetzt so ein bisschen und kriegt so ein bisschen Aufmerksamkeit und hat irgendwie sich ein bisschen entwickelt. Und da bin ich natürlich stolz drauf und freue mich total für den Jungen. Aber das finde ich, das ist ja noch am Ende ja auch noch nichts. So, und das, da habe ich zum Beispiel schon das Ziel, dass ich irgendwie hoffe, dass ich denen noch deutlich mehr Schritte nach vorne ermöglichen kann und dass der am Ende tatsächlich sich irgendwo in der Weltspitze einfindet, weil ich fest überzeugt davon bin, dass er das kann. Und so sind die Ziele für die anderen drei Jungs auch irgendwo, aber natürlich immer angemessen an deren, erstens deren eigenen Zielen auch und auch deren Fähigkeiten und Möglichkeiten, die sie haben. Es kann nicht jeder am Ende in so einer Weltspitze landen, das ist nicht möglich. Trotzdem kann jeder erfolgreich sein und für sich erfolgreich sein und gemessen an seinen Fähigkeiten auch ein erfolgreiches Tischtennisleben führen. Und da hoffe ich, dass ich denen helfen kann dabei. Ja, das wäre es mir momentan mit am wichtigsten, auch wenn ich weiß, dass ich diesen Job so, wie ich ihn aktuell mache, nicht ewig machen kann. Also das ist, glaube ich, gesundheitlich und vor allem auch familiär ist das nicht möglich. Also eine Familie aufbauen, Manu weiß es selber mit am besten. Es ist kompliziert. Ja. Es ist nicht möglich. Also ich halte es für nicht möglich, wenn man den Job so macht, wie ich ihn jetzt gerade auslebe, ist es nicht möglich, noch privat irgendwie Zeit für irgendwas anderes zu investieren. Und das geht nicht auf Dauer, also nicht immer.
Ja, sehr schön. Sehr ehrliche Worte. Eine letzte Abschlussfrage von meiner Seite. Dann hast du es auch schon überstanden. Du bist ja als Trainer trotzdem immer noch jung. Nichtsdestotrotz wäre die Frage, würdest du deinem noch jüngeren Trainer ich irgendeinen Tipp geben?
Ich habe für das Tischtennis-Magazin oder TTL Lehre oder so, eins von diesen Magazinen, durfte ich mal so musste oder durfte ich mal so ein Interview irgendwie geben. Und da war die Frage bei, was ich jüngeren Trainerkollegen raten würde. Und ich fand es ganz furchtbar, dass ich diese Frage gestellt habe. Es fühlte sich an, als würde mir jemand in der Bahn Sitzplatz anbieten. Also das war so, dass ich dachte so, oh, Leute, also ich bin doch noch jung, oder nicht? Also ich hatte so. So langsam nähern sich so die Einschläge, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht mehr als jung wahrgenommen. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, meinem jüngeren Ich, ja, das wäre ja dann noch pubertär, oder? Also, vielleicht das ein oder andere Mal noch ein bisschen besser für Mathe lernen und vielleicht das eine oder andere Mal in der Schule mehr aufpassen. Nee, ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, es wäre ganz cool, wenn ich früher schon und auch jetzt heute noch, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe hätte. Das würde mir, glaube ich, gut tun. Also ich habe, ja, das ist manchmal bin ich zu, ist das zu unnötig hektisch und ungeduldig. So, da bin ich manchmal auch, dann will ich, erwarte ich auch von mir zu viel und von den Jungs zu viel und das ist nicht gesund immer und ist auch vor allem nicht immer notwendig so. Also es ist manchmal unnötig hektisch, so als Typ. Und das ist, damit, glaube ich, stoße ich manchmal Leuten vom Kopf, so, die eigentlich es gut meinen mit mir und die eigentlich irgendwie was Nettes wollen und die irgendwie eine Frage haben und die mich dann in so einem Moment erwischen, wo ich gerade das Gefühl habe, ich bin wieder irgendwo zu spät dran oder ich muss irgendwas noch schaffen. Und dann bin ich auf einmal so ein bisschen zu barsch und zu hart zu denen so und bin zu unfreundlich vielleicht sogar oder wirkt vielleicht teilweise sogar manchmal arrogant, obwohl ich es, glaube ich, gar nicht bin. Und das muss nicht sein. Und das weiß ich aber auch schon seit 5 Jahren und ich bin es trotzdem noch. Also vielleicht auch nicht so besonders lernfähig, obwohl ich die Einsicht habe ich, aber mehr noch nicht.
Gut, das lasse ich so stehen. Dustin, vielen, vielen Dank.
Ich habe zu danken.
Ja, auch von meiner Seite, Dustin, vielen Dank für die ausführlichen, ehrlichen und meiner Meinung nach echt interessanten Antworten. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Dankeschön.